Vers 15, Johannes 21. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er sprach zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. In Griechenland gibt es einen weltberühmten Berg, heiligen Berg mit dem Namen Athos. Auf den 340 Quadratkilometer Insel mit dem gleichen Namen befinden sich 20 Klosteranlagen, auf denen 2000 orthodoxe Mönche leben. War da vielleicht schon mal jemand von euch auf Athos? Einer, ja? Okay. Also auf diese heilige Stätte des orthodoxen Christentums kommt man nur, wenn man gewisse Regeln einhält. Und wenn die maximale Besucherzahl sozusagen nicht ausgeschöpft ist. Eine Zugangsbeschränkung ist, nur Männer haben sozusagen die Möglichkeit, auf diesen Berg, auf diese Insel zu kommen. Das liegt übrigens am byzantinischen Kirchenrecht. Tut mir jetzt wirklich leid für die Frauen, aber ihr werdet nie eine Chance haben, auf Athos zu kommen. Und wenn ihr das versuchen würdet, keine Ahnung, wie das ausginge. Ein Besucher, der jetzt auf diesem Berg in einer Klosteranlage, erzählte einmal von seiner Begegnung mit einem jungen russischen Mönch, der durch eines dieser Klöster führte und ihm dabei wunderbare Ikonen zeigte. Könnt ihr euch vorstellen, gell? Sie schauen sich diese Ikonen gemeinsam an und vor einer blieb dieser junge Mönch stehen, zeigte mit der Hand auf diese Ikone und sagte: Das ist der Herr Jesus. Ich habe ihn lieb. Und dann wendet sich dieser junge russische Mönch an den Besucher und fragte ihn: Hast du ihn auch lieb? Dem blieb auf diese Frage, mit der er natürlich niemals gerechnet hatte, die Spucke weg. So etwas hatte ihn in seinem ganzen Leben noch nie jemand gefragt. Hast du ihn auch lieb? Vielleicht wäre es gut, eines Tages, wenn es jemand gäbe, den Janu fragen würde: Du Janu, hast du ihn lieb? Keine Ahnung, Tamaris, Max, ob ihr schon jemals in eurem Leben gefragt worden seid. Habt ihr ihn lieb? Ich kann mir gut vorstellen, wie verblüfft dieser Besucher auf die Frage hin gewesen sein muss. Eine solche Frage hat mir übrigens, soweit ich mich erinnern kann, auch noch nie jemand gestellt. Sie kam nicht in meiner Jungscharzeit vor, in der ich im Glauben groß geworden bin, nicht in der ehrenamtlichen Mitarbeit in der Gemeinde, nicht im Studium, nicht bei den Gesprächen, in denen es um die Aufgabe meines Pastorendaseins ging, nicht einmal bevor ich im Credo anfing. Nie hat mich jemand gefragt, ob ich Jesus liebe. Man mag uns fragen nach den Aufgaben, die wir für die Gemeinde tun, nach unseren Überzeugungen, nach Stärken und nach Schwächen, doch nach der Liebe zu Jesus. Also wundert euch nicht, liebe Leute, wenn euch demnächst Leute aus der Gemeindeleitung auf euch zukommen, die ihr im Chor singt, in der Band mitspielt, ob du Jesus lieb hast. Wundert euch nicht. Wie aber? Und das ist meine Frage. Wie aber kommt jemand in seinem Leben dazu? Wie kommt jemand in seinem Leben an diesen Punkt, wo er sagen kann, wie dieser junge russische Mönch, das ist der Herr Jesus, ich habe ihn lieb. Wie kommst du an den Punkt? Wie passiert das? Letztens las ich einen kleinen Artikel mit der Überschrift Bekehrung am Set. Darin wird erzählt, wie im vergangenen Jahr der 24-jährige Schauspieler und Sänger Michael Iskander für Schlagzeilen sorgte. Auf Instagram hat er bekannt gegeben, in die Kirche eingetreten zu sein. Nach seinem Engagement am Broadway folgte sein TV-Debüt in Das Haus Davids, einer Serie, die die Geschichte des Königs von Israel erzählt, wie es im 1. und 2. Samuel-Buch überliefert ist. Die zweite Staffel startet übrigens weltweit im März diesen Jahres. Könnt ihr mal reinklicken. In einem Interview sagte er, dieser Michael Iskander, die Beschäftigung mit David, das Studium des Alten Testaments, die Taten Davids und der historische Aspekt der Kirche, all das brachte mich zum Glauben. Also von der Bühne zur Kirche. Die Darstellung Davids würde für jenen jungen Schauspieler zum Ausgangspunkt einer persönlichen Glaubenserfahrung. Das kann dir also passieren, wenn Schauspieler in religiösen Rollen schlüpfen und aus dem Spiel auf einmal ernst wird. Dasselbe ist Pietro Subari passiert, unser Bischof hat letztens davon erzählt, der in der Passion Christi den Barabbas spielte. Wie kommt man also dazu, an jenen Punkt in seinem Leben, wo man sagen kann, das ist der Herr Jesus, ich habe ihn lieb? Eine Antwort, werde Schauspieler und spiele biblische Geschichten. Aber was in jedem Fall gilt, lass dich ganz auf den Herrn ein. Blaise Pascal gibt den Leuten den Rat, die glauben möchten, und sie sagen vielleicht, ich kann nicht. Er gibt ihnen den Rat, man sollte sich an jenen orientieren, die den Weg zum Glauben bereits beschritten haben und das ihnen nachmachen, was sie tun. Riskant, sage ich euch. Macht es. Wer die Einladung von Pascal, tu so wie die anderen. So kommt jemand in seinem Leben an den Punkt, wo er sagen kann, das ist der Herr Jesus, ich habe ihn lieb. Und dennoch frage ich bei jenem jungen russischen Mönch nochmals kritisch nach. Geht so eine Frage nicht wirklich etwas zu weit? Ist das nicht eine zu intime Frage? Ist das nicht irgendwie zu viel, Jesus? Macht eine solche Frage nicht irgendwie fundamentalistisch verdächtig? Unser Predigttext erzählt davon, wie Jesus genau so fragte. Dreimal stellt er seinen Vorzeigejünger die Frage, hast du mich lieb? Dreimal fragt er Petrus, der sich kurz zuvor noch ins Galiläische Meer stürzte, um Jesus entgegenzuschwimmen, weil ihm aufgegangen ist, weil ihm die Schuppen von den Augen gefallen sind, vor wem er hier steht. Das ist Jesus, ist der Lebendige, der von den Toten auferstanden ist. Der kann es kaum fassen, der ist echt aus dem Häuschen. Und so konnte er es nicht einfach abwarten, geregelt und kultiviert irgendwie vom Boot ans Ufer zu kommen. Er will ihn so schnell es geht und aus nächster Nähe sehen. Der stürzt in das Wasser hinein und schwimmt dem Ufer entgegen. Er will ihn berühren, er will näher an ihn ran, mit dem er Jahre zuvor durch die Lande gezogen ist und dem er so viel zu verdanken hat. Und dann fragt Jesus ihn eben dreimal nach seiner Liebe, direkt nach der Einladung zum morgendlichen Zweitfrühstück am Lagerfeuer. Die lang gedienten Christen unter uns wissen, dass die dreimalige Frage Jesus trifft eine offene Wunde des Petrus. Hat er doch Jesus dreimal kurz vor seiner Hinrichtung verraten und im Stich gelassen? Das war erst vor wenigen Tagen. Sein Taschentuch mit seinen Tränen war gerade erst trocken geworden. Der Stachel saß noch ganz fest in ihm. Als Jesus gefangen genommen wurde, waren alle geflohen und Petrus verrät ihn. An diesem Morgen am Kohlenfeuer mit Jesus ist es Petrus so, als höre er den Hahn aus dem nächstgelegenen Dorf wieder. Ein zweites Mal. Petrus hat sich in die Stunde der Gefahr verhalten wie ein warmer Schluck Wasser. Ihm war das Herz in die Hose gerutscht. Es war vorbei mit seinem Mut, vorbei mit seinen großen Worten. Ich lasse mich für dich, Jesus, zerreißen. Das hat er gesagt. Auch wenn jetzt am Morgen im Gespräch zwischen diesen beiden kein direktes Wort über den Verrat des Petrus fällt, das finde ich hochinteressant. Kein direktes Wort über diesen Verrat des Petrus fällt. So ist mit diesen dreimaligen Fragen nach seiner Liebe zwischen den beiden irgendwie alles klar. Die verstehen sich. Beiden ist klar, was hier jetzt miteinander verhandelt wird. Und Jesus gebraucht übrigens ganz bewusst nicht den Namen Petrus, was ja bedeutet Fels. Er spricht ihn nicht mit Petrus an, sondern er nennt ihn Simon, so wie er auf die Welt kam. Simon, Sohn des Johannes. Und hier am Kohlenfeuer wird die Last seiner Vergangenheit abgetragen. Hier wird Schuld ganz fein und taktvoll angesprochen. Hier führen zwei ungleiche Männer ein starkes Versöhnungsgespräch. Das Schöne ist, Petrus muss die Last seiner Vergangenheit, sein Versagen, sein klägliches Scheitern nicht mühsam abarbeiten. Nicht mühsam abarbeiten. Um das irgendwie wieder gut zu machen, wäre er am liebsten, so stelle ich mir ihn vor, am liebsten meilenweit für seinen Herrn gelaufen. Nur um diese Scharte seines Lebens auszuwetzen. Er hätte nur zu gerne die schwierigsten Aufgaben übernommen, um seinen Verrat irgendwie wieder auf die Reihe zu bekommen. Er hätte alles Mögliche getan, um diese Schlappe seines Lebens vergessen zu machen. So ist das ja oft, gell? Wer versagt hat, muss jetzt erst recht seine Tauglichkeit nachweisen. Trainer sagen nach herber Schlappe ihrer Mannschaft, beim nächsten Mal will ich nicht 80%, sondern 120% sehen. Nach dem Versagen ihres Kindes in der Schule sagen manche, jetzt musst du aber Vollgas geben. Nach dem dicken Schnitzer im Beruf weiß man, jetzt musst du dich erst recht beweisen. Hätte Jesus zu Petrus so gesprochen, wäre das verständlich gewesen. Wisst ihr, es war ja nicht harmlos, was passiert ist. Echt nicht. Petrus hat seinen göttlichen Freund hängen lassen. Er hat sich vom Acker gemacht. Er hat ihn verraten. Er hat ihn voll im Stich gelassen. Da beißt die Maus kein Faden ab. Das Überraschende aber ist, Jesus verlangt von Petrus keine Wiedergutmachung. Und er lässt ihn auch nicht enttäuscht links liegen. Er sagt nicht, ab sofort stehst du auf der Rangliste der Jünger am unteren Ende. Vielleicht mit der Chance, mal wieder aufzusteigen. Ist noch nicht klar. Nein, das alles nicht. Und Petrus weiß so gut, er kann nicht gerade biegen, was er krumm gehauen hat. Das, was wir krumm machen, Geschwister, das, was wir krumm machen, können wir vor Gott nicht gerade biegen. Keiner von uns. Jesus macht an Karfreitag gerade, was Petrus und was wir krumm machen. Jesus klopft den krummen Nagel unseres Lebens gerade. Jesus schafft am Kreuz für Petrus aus der Welt, was zwischen ihnen stand, damit sie miteinander weitergehen können, damit sie eine gemeinsame Zukunft haben. Nur eine Sache ist Jesus dabei wichtig, eine Sache. Und darum fragt er Petrus so schlicht und so einfach, für den Geschmack mancher Christen vielleicht zu schlicht, vielleicht zu kindlich, vielleicht zu emotional. Hast du mich lieb? Und Petrus darauf, Herr, sagt er, Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Seine Worte, ihr merkt es seinen Worten an, seine Worte sind kein großer Treueschwur mehr, wie noch vor der Kreuzigung. Der Mann mit der schnellen Zunge und den treffenden Worten ist kleinlaut geworden. Nicht einmal mehr von selbstloser Liebe wagt er zu sprechen. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er meint nur noch die freundschaftliche Liebe, nicht die Agape-Liebe, die göttliche Liebe. Aber Jesus genügt das. Es genügt ihm, dass sein Petrus ihn lieb hat, freundschaftlich. Es genügt ihm, dass sein Petrus sich ihm in dieser Antwort ausliefert. Es genügt ihm, wenn Petrus sich mit dieser Antwort neu an ihn bindet, neu mit ihm anfängt, neu an den Start geht. Nicht mit großen Beschlüssen und guten Vorsätzen, nicht mit großen Zusagen, sondern mit seiner schlichten Liebe. Ich habe ihn lieb. Ist euch das zu kindlich? Ist euch das zu naiv? Ist euch das zu emotional? Ich bin froh, dass Jesus nicht nach allen anderen möglichen Dingen fragt. Auch weil ich weiß, dass wir dabei nicht immer so gut aussehen. Auch in den letzten Wochen passierten uns die Dinge, die keinen Goldglanz an sich tragen. Ich denke, es ist kein Problem, dass euch da was einfällt. Also mir zumindest nicht. Jesus fragt nur, hast du mich lieb? Er könnte ja auch nach anderem fragen. Er könnte fragen nach unserer Treue, nach unserem Gehorsam, nach unserem Stil in unseren Beziehungen, die wir so leben, nach unserem sorgsamen Umgang mit seiner Schöpfung, nach unserem Gemeindeeinsatz für ihn. Ich wünsche mir, ich sage euch das ganz ehrlich, ich wünsche mir für mich selber und für uns alle ein Leben und das aller Christen, dass wir treu sind. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir den Gehorsam gegen sein Wort ausüben. Ich wünsche mir, dass wir es lernen und versuchen, wirklich überzeugend zu leben. Und ich wünsche mir, dass wir die Gaben Gottes in seiner Schöpfung achten und sorgfältig mit ihnen umgehen. Und auch, dass wir unsere Gemeinde mittragen und für sie einstehen. Darum findet man draußen eine Stellenbörse. Nicht, um an ihr vorbeizulaufen, sondern sich angesprochen zu wissen. All das. Aber ich bin dennoch so froh, dass das alles nicht die Mitte meines Verhältnisses zu meinem Jesus ausmacht, sondern dass er diese andere Frage ins Zentrum stellt. Hast du mich lieb? Da muss ich nichts mehr können als dieses eine, dass ich mir das Herz abgewinnen lasse von ihm. Darf ich das nochmal sagen? Dass ich mir das Herz abgewinnen lasse von ihm. Nur so wird es gehen. Dass ich es wage, mit meinem Leben, mit meinen Wunden und Verirrungen zu ihm zu gehen. Dass ich das wage, mit meinen Irrungen und mit meinen Wunden zu ihm zu gehen. Danach fragt Jesus, dass wir mit unserem Leben bei ihm bleiben, dass wir nicht dann von ihm weggehen, wenn uns Leid bedrängt, wenn uns Lustlosigkeit beherrscht, wenn die fehlende Laune für ihn uns womöglich selbst anklagt. Es ist die Liebe, nach der Jesus fragt, dass wir auch dann bei ihm bleiben, wenn es durch Tiefen geht, wenn wir ihn nicht verstehen, wenn wir uns mit ihm lächerlich machen, dass wir auch dann bei ihm bleiben, wenn wir eines unserer Kinder zu einer OP tragen. Auf dem Friedhof der Westminster Abbey in London, auf dessen Friedhof viele Könige begraben liegen, steht ein Grabstein eines Unbekannten. Könnt ihr besuchen. Und auf diesem Grabstein eines Unbekannten stehen nur zwei Worte. Zwei Worte, die die Liebe dieses Verstorbenen zu Jesus zum Ausdruck bringen, nämlich Yes, Lord. Ja, Herr. Das ist die Lebensmelodie des Glaubens. Yes, Lord. Darin ist das Wichtigste und Schönste, Größte und Höchste enthalten. Ja, Herr. Das sind die gesündesten und verträglichsten Worte unseres Lebens. Yes, Lord. Das wäre die Lösung mancher, nicht aller, aber mancher Konflikte und Nöte deines Lebens. Ja, Herr, das ist die wichtigste Antwort, die du geben kannst. Unsere Geschichte aus dem Neuen Testament erzählt noch etwas Überraschendes, nämlich, dass Jesus Petrus neu beauftragt. Ist das krass? Weide meine Schafe. Dem gleichen Petrus, hey, der davongelaufen ist. Dem stellte eine neue Aufgabe. Dem gleichen Petrus, der ihn verleugnet hat, beauftragte er mit nichts weniger als mit der Leitung seines Augapfels, seiner Gemeinde. Jesus will die Bedürftigen, er will die geistlich Armen unter uns, er will die Demütigen. Er will nicht die Stolzen und Mächtigen. Nichts macht uns Christen unglaubwürdiger und unfähiger wie der falsche Schein. Wir müssten etwas anderes sein als Sünder, als begnadigte Sünder, ja. Wir müssen nichts anderes sein als begnadigte Sünder. Es gehört für mich zu dem Befreienden und Ermutigenden im Neuen Testament, dass es uns zeigt, wie Christus seine Kirche mit begnadigten Sündern baut. Wenn wir das nur besser verstehen könnten, ich glaube, wir haben es noch nicht gut genug verstanden, wenn wir das besser verstehen könnten, dann könnte die Ängstlichkeit, die wir voreinander haben, den Schein, den wir voreinander zu wahren suchen, die Rechthaberei, die uns so lieblos erscheinen lässt, all das würde hinschmelzen wie der Osterhase im zu warm gewordenen Auto. Dann würde uns eine Entschuldigung leichter über die Lippen kommen. Dann wären wir anderen gegenüber barmherziger. Dann könnten wir Verletzendes, das uns angetan wurde, leichter hinter uns lassen. Ausgerechnet in seiner bescheidensten Gestalt, in seiner schlechtesten Figur, in seiner glanzlosesten Variante, wird Petrus erneut zum Hirten berufen. Was für eine Gnade. Versteht ihr? Verstehst du das für dich? Ausgerechnet in deiner bescheidensten Gestalt, in deiner schlechtesten Figur, in deiner glanzlosesten Variante, ruft Jesus dich in seinen Dienst. Weide meine Schafe. Hirtendienst leisten heißt nicht perfekt sein. Das gilt für Pastoren, das gilt für die aus der Gemeindeleitung, das gilt für dich. Hirtendienst meint, dass du das weiterzugeben, wovon man selbst lebt. Ich setze zur Landung an. Du erinnerst dich, wie wir eingestiegen sind. Es war die Frage des russischen Mönches vom Berg Athos. Sorry, ihr Frauen, vielleicht ändert sich auch im byzantinischen Kirchenrecht irgendwann mal noch was. Aber noch ist nicht so weit. Dennoch, hast du ihn auch lieb? Fragte dieser russische Mönch seinen Besuchern. Hast du ihn auch lieb? Diese Frage ist im Verlauf der letzten 25 Minuten nun zu einer Frage Jesu an dich geworden. Hast du es gemerkt? Da stehst du jetzt gerade. Hast du mich lieb? Fragt Jesus dich. Willst du das kurz mit ihm klären? Ich gebe euch kurz Stille. Du kannst antworten, wie Petrus es getan hat. Ja, Herr. Yes, Lord. Du weißt alles. Du weißt, wie ich zu dir stehe. Du weißt, wie es um mich steht. Du weißt sogar, was mich an dir hindert. Auch das weißt du, Jesus. Die drei Worte, die mich in diesem Text am meisten beeindrucken, sind die Worte, die Petrus zu Jesus sagt. Du weißt alles. Das meint, keiner weiß es so, wie du es weißt. Darf ich das nochmal sagen? Keiner weiß es so, wie du es weißt. Darin liegt die ganze Kapitulation des Petrus, der aufgehört hat, mit seinen großen Worten um sich zu werfen und Gott das Blaue vom Himmel herunterzuholen. In diesen drei Worten, du weißt alles, liegt sein ganzes Vertrauen zu seinem Herrn. Keiner weiß es so, wie du es weißt, Jesus. Das könnte in dieser Woche dein Gebet sein, wenn du willst. Das ist ein Gebet. Sag doch zu ihm, du weißt alles. Amen. Ich lasse euch diese Folie noch einen kurzen Augenblick stehen. Und wenn du magst, kannst du dir eines dieser Worte, eines dieser Sätze für dich aussuchen, wenn du magst. Also nochmal kurz einen Augenblick der Stille und dann möchte ich noch mit uns beten. So lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Herr, ich möchte wie ein Licht sein, das für dich, Jesus, brennt. Und manchmal brenne ich auch für dich. Aber ich muss auch in manchen Aschehaufen blicken in meinem Leben. Da hat mal was gebrannt. Aber nun ist da nur noch ein Häufchen Asche. Aber selbst wenn da nur noch Asche ist, ja Herr, ich hab dich lieb. Ob du mich wohl auch noch als dieses Aschehäufchen liebst? Liebst du mich und liebe ich dich, dann ist noch eine Geschichte zwischen uns drin. Eine Geschichte zwischen dir, dem wunderbaren Herrn, und mir, dem Aschenhaufen. Und so bete und bitte ich dich, blase du in meinen Aschehaufen, damit er wieder lodert, neu für dich. Herr, so dürfen wir uns dir anbefehlen an diesem Sonntag. Keiner von uns ist so gering. Danke, dass du diese Frage heute adressierst. Schenk, dass wir sie noch mitnehmen. In diesen Sonntag hinein, in diese Woche. Vielleicht erscheint sie an der einen oder anderen Stelle in unserem Wochenablauf der ein oder andere Satz, den wir vielleicht mitnehmen für uns. Du weißt alles, Herr. Und so dürfen wir dich auch bitten, mit den Worten Jesus, die von dir kommen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.